Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Nina Pfister. Herzlich willkommen zu meiner 25. Folge Ninas Magie. Krass, 25. Folge, das ist ein Jubiläum. Und gleichzeitig feiern wir heute auch einjähriges Jubiläum. Der erste Geburtstag von Ninas Magie. Denn am 1. Mai vor genau einem Jahr, 2024, habe ich diesen Podcast gestartet und jetzt ist schon ein Jahr später, 1. Mai 2025 und die 25. Folge. Also es gibt was zu feiern und deswegen schenke ich mir heute selber etwas als Thema und auch dem lieben Tobias. Hallo Tobias und danke, dass du hier meinen Podcast so schön produzierst und Geduld mit mir hast und auch immer meine Ähms rausschneidest, soweit es geht. Und Tobias will auch mehr Märchen und ich liebe auch Märchen und ich habe doch gedacht, heute verbinde ich ein Lieblingsthema mit einem anderen Lieblingsthema und zwar Kräuter und Pflanzen und Natur mit Märchen. Und das ist ja wunderbar, weil da ist Grimms Märchen eine Fundgrube an diesen Themen und ich habe mich dann für ein etwas unbekannteres Märchen entschieden, das auch relativ am Schluss von der Märchensammlung zu finden ist. Und so circa ab 1850 rum dann auch bei Brüder Grimm hier an der Stelle 198 der Märchensammlung zu finden ist. Denn es heißt Jungfrau Marleen. Vielleicht kennst du dieses Märchen, vielleicht kennst du es auch nicht. Und wenn du es nicht kennst, dann lernst du es heute etwas näher kennen. Und lasst euch überraschen, da geht es natürlich auch um eine ganz bestimmte, sehr wertvolle und sehr bekannte Pflanze. Und die werde ich dann, wenn das Märchen dann dazu kommt, auch ein bisschen näher vorstellen. Ihr kennt es vielleicht schon, ich habe schon Märchen vorgestellt und da lese ich nicht einfach nur das Märchen vor, sondern ich interpretiere und ich werde auch ein bisschen das aus einer gewissen Sicht erzählen. Und heute bietet es sich ja geradezu an bei dem Thema Jungfrau Marleen, dass ich das auch aus einer etwas feministischeren Sicht vorstelle und auch vorlese und da einfach mal eine andere Sichtweise beleuchte als die wir so urtümlich von Märchen normalerweise kennen. Das ist immer der Prinz und die Prinzessin und der Bösewicht oder die Böse, meistens irgendeine Hexe oder sonstiges oder die Stiefmutter. Das ist jetzt auch ein bisschen anders und deswegen finde ich das auch sehr interessant. Manchmal ist es ein bisschen unlogisch, aber Märchen sind ja gar nicht logisch in dem Sinne, sondern es sind Archetypen oft und dann, wir wissen es, Märchen sind mündlich weitererzählt worden, manchmal sogar über Jahrhunderte. Und dann wurde es wieder weitererzählt und der oder diejenige, die das dann weitererzählt hat, hat dann vielleicht was dazu erzählt oder was weggelassen und es gab so Bausteine von Erzählungen, die dann vielleicht auch dort hinzugefügt wurden, weil es interessant war, weil es spannend war, weil es nochmal einen Aspekt reingebracht hat und deswegen finden wir auch, gerade auch bei den Brüder Grimm-Märchen, sehr ähnliche Märchengeschichten, sehr ähnliche Bausteine, wo man denkt so, Moment, das war ja fast eins zu eins schon in dem Märchen und man könnte wirklich Doktorarbeiten schreiben über Märchenvergleiche, wo sich eben hier diese Bausteine, der Erzählbausteine sozusagen, die, wo sie sich ähneln oder sogar fast genau gleich sind, aber darum soll es heute nicht gehen. Ihr seht schon, es ist voll mein Thema, das Märchenthema, und deswegen arte ich vielleicht hoffentlich nicht so sehr aus heute, aber es ist ja auch eine Jubiläumsfolge, Geburtstagsfolge, und da dürfen wir durchaus aus den Vollen schöpfen. Also, wie gesagt, dieses Märchen Jungfrau Marleen findet sich in der Sammlung der Brüder Grimm. Und ich habe hier vor mir liegen, wie schon bei den anderen Märchen, eine Variante aus den wirklich, weiß ich nicht, also hier vorne habe ich eine Vorrede von den Brüdern Grimm von 1819. Allerdings ist das auch eine etwas spätere, nämlich hier ganz vorne steht, dass es von 1857 ist, diese Ausgabe. Also diese Vorrede der Brüder Grimm ist schon von 1819. Allerdings, dass diese Ausgabe, die ich vor mir liegen habe, ist von 1857 und ist dann auch von 1957 dann auch, so, wie es hier vorne steht, dann nochmal neu aufgelegt worden. Und da finden wir in dieser Ausgabe von Göttingen 1857 bei 198 die Jungfrau Marleen. Es fängt ganz klassisch an, es war einmal. Das ist jetzt nicht bei jedem Märchen so, manchmal fängt es auch ganz normal an, es begab sich oder als das Wünschen noch geholfen hat oder so, aber viele Märchen oder man findet auch vor alten Zeiten, ja, oder vor vielen hundert Jahren. Aber hier ganz klassisch, wie wir es gewohnt sind, es war einmal. Es war einmal ein König, der hatte einen Sohn. Der warb um die Tochter eines mächtigen Königs, die hieß Jungfrau Marleen und war natürlich, wie soll es auch anders sein, wunderschön. Also hier ganz klassische Ausgangssituation, ein König, der hatte einen Sohn, also den Prinzen, und der hat eben tatsächlich heiraten wollen und zwar auch eine Tochter eines anderen mächtigen Königs, also auch eine Prinzessin. So war auch oft die reale Alltagssituation der Menschen damals, die diese Märchen auch weitererzählt haben. Es gab Monarchien, es gab Königreiche und natürlich wurde damals auch politisch verheiratet. Das bedeutet, die Könige und Königinnen untereinander haben geschaut, wer hat welchen Sohn, welche Tochter zur Heirat, und dann hat man geschaut, wie passt das denn politisch, und oft wurde nicht so viel Rücksicht genommen auf Gefühle, sondern eher auf politische oder wirtschaftliche Entscheidungen. Weil ihr Vater, also von dieser Marleen, sie einem anderen geben wollte, so ward sie ihm versagt. Da haben wir es nämlich genau, die Situation, der Vater, der König, der mächtige König, der diese Tochter hat, die Marleen, der sagt, nee, eigentlich habe ich dich für jemand anders vorgesehen, politisch, wirtschaftlich, was auch immer. Deswegen kannst du deinen Auserwählten oder der um dich wirbt, nicht heiraten. So war es wahrscheinlich auch ein ganz übliches Schicksal der adligen Menschen, vor allen Dingen auch der Frauen natürlich, der Prinzessinnen. Die hatten überhaupt kein Mitspracherecht, die wurden verheiratet und oft wurden sie auch wirklich genau dazu erzogen. Also, dass sie genau das machen, was ihre Eltern sagen, und dass sie sich eben in diese politischen und wirtschaftlichen, ja, Situationen und Entscheidungen einfach reinfügen. Jetzt haben wir die Situation, da sich aber beide von Herzen liebten, so wollten sie nicht voneinander lassen, und die Jungfrau Marleen sprach zu ihrem Vater, ich kann und will keinen anderen zu meinem Gemahl nehmen. Das ist auch schon mal sehr mutig, weil normalerweise war das klar, Eine Frau, ein Mädchen, eine Tochter, eine Prinzessin hat sich zu fügen. Sie muss gehorsam sein und hat keinesfalls, never ever, überhaupt eine eigene Meinung und kann hier einfach ein Veto einlegen. Sie hat kein Vetorecht. Da geriet der Vater in Zorn und ließ einen finstern Turm bauen, in den kein Strahl von Sonne oder Mond fiel. Als er fertig war, sprach er: Darin sollst du 7 Jahre lang sitzen, dann will ich kommen und sehen, ob dein trotziger Sinn gebrochen ist. Ganz hart, ja, diese Aussage und diese Androhung und auch dann wirklich auch Handlung, er hat es ja auch gemacht, er hat diesen Turm bauen lassen, der Vater, als Konsequenz zu sagen, ey, du, Tochter, musst dich gefälligst meinen Wünschen fügen und wenn du nicht gehorchst, dann sperre ich dich in den Turm. Vielleicht hat er auch gedacht, wenn ich jetzt den Turm baue, und sie sieht dann diesen Turm, dann hat sie doch noch Angst und dann will sie vielleicht doch noch gehorchen. Also auch hier wieder so eine Androhung an Konsequenzen und ich bestrafe dich, ich habe Macht über dich. Du bist nur meine Tochter, du bist nur eine Frau. Ich habe Macht, ich kann entscheiden, du hast gar nichts zu sagen und ich kann dich, so wie ich will, bestrafen und keiner kann was dagegen tun, auch du nicht. Also, sie hat aber, wie es hier auch so schön dann weitergeht, sich nicht gefügt und hat nicht ihrem Vater nachgegeben und dann gesagt, okay, oh mein Gott, ich will nicht in diesen Turm, dann heirate ich doch lieber diesen anderen Typen, weil bevor ich in den Turm komme, nee, mache ich nicht. Nein, sie ist hart geblieben. Es geht nämlich weiter. Für die 7 Jahre ward Speise und Trank in den Turm getragen, dann ward sie und ihre Kammerjungfer, naja, die arme Kammerjungfer, die hatte auch noch weniger zu entscheiden, die musste mit, hineingeführt und eingemauert und also von Himmel und Erde geschieden. Da saßen sie in der Finsternis, wussten nicht, wann Tag oder Nacht anbrach. Also hier ganz konsequent auch die Königstochter, die dann sagt, nö, die Marleen. Ich höre nicht auf meinen Vater, ich höre nur auf mein Herz und ich will diesen Prinzen heiraten, den ich auserwählt habe und nicht der irgendwie, der mein Vater irgendwie hier ausgewählt hat, den mein Vater ausgewählt hat, sondern hier, ich will den heiraten und wenn ich den nicht heiraten kann, dann gehe ich von mir aus 7 Jahre in einen Turm. Da haben wir auch schon einen Märchenmotiv, ein Baustein mit der Jungfrau im Turm, das ist uralt. Das kennen wir schon aus der Antike. Da gab es zum Beispiel in der griechischen Mythologie Danae, die in einen Turm eingesperrt wurde, weil ihr Vater auch Angst hatte, dass sie sonst mit irgendeinem Typen rummacht. Keine Ahnung, aber wir wissen es. Zeus hat es trotzdem geschafft, und zwar in Form eines Goldregens, also auch eine bekannte Geschichte. Zeus kommt als Goldregen zu Danae in den Turm, Danae wird schwanger und Perseus, der große Held, wird geboren. Oder auch Lady von Shalott, das ist auch so aus dieser Artus-Legendenwelt, das ist eine Jungfrau im Turm, die weben muss, spinnen und weben muss und darf nicht raus. Die darf auch nicht aus dem Turm schauen und so, die ist irgendwie verflucht und dann verliebt sie sich aber in den einen Ritter, ich glaube es war Lancelot und dann geht sie doch nach ihm schauen und dann stirbt sie und ja, ganz tragisch. Oder auch aus Dante, Göttliche Komödie und so, da gibt es die Pia, die auch von ihrem Vater, nee, von ihrem Ehemann, von ihrem Ehemann, in den Turm gesperrt wird. Also es ist, und aus dem Märchen, wir kennen es, Rapunzel, das ist die berühmteste Prinzessin im Turm. Hier also auch wieder ein bekanntes Motiv, also hier wieder dieser Baustein, die Jungfrau wird in einen Turm eingemauert, ist dort abgeschlossen von der Welt und nicht mehr erreichbar. Hier eben als Strafe. Und der Königssohn ging oft um den Turm herum und rief ihren Namen, aber kein Laut drang von außen durch die dicken Mauern. Und das finde ich zum Beispiel hier wieder ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist die Frau meiner Meinung nach stärker, weil die Prinzessin, die hat wirklich alles getan, dass sie bei ihrer Wahrheit und ihrer Meinung steht und sagt, nee, ich zieh's durch, ich will den und wenn nicht, dann gehe ich 7 Jahre in den Turm. Okay, I'll do it. Und der Prinz so, ja, der reitet um den Turm und läuft um den Turm rum, statt dass der auch mal vielleicht eine Befreiungsaktion startet oder irgendwas in die Wege leitet, weil er ist außen und er ist ein Mann und er hat mehr Macht und mehr Möglichkeiten als diese Prinzessin. Und er läuft nur so ein bisschen um den Turm rum und bedauert sich irgendwie selbst. Also sorry, ich weiß nicht. Also aus feministischer Sicht finde ich hier gerade die Frauenfigur stärker als den Mann. Und was steht hier noch? Was konnten sie anders tun als jammern und klagen? Indessen ging die Zeit dahin und an der Abnahme von Speis und Trank merkten sie, dass die 7 Jahre ihrem Ende sich näherten. Sie dachten, der Augenblick ihrer Erlösung wäre gekommen, aber kein Hammerschlag ließ sich hören und kein Stein wollte aus der Mauer fallen. Es schien, als ob ihr Vater sie vergessen hätte. Als sie nur noch für kurze Zeit Nahrung hatten und einen jämmerlichen Tod voraussahen, da sprach die Jungfrau Marleen: Wir müssen das Letzte versuchen und sehen, ob wir die Mauer durchbrechen. Sie nahm das Brotmesser, grub und bohrte an dem Mörtel eines Steins und wenn sie müd war, so löste sie die Kammerjungfer ab. Nach langer Arbeit gelang es ihnen, einen Stein herauszunehmen, dann einen zweiten und dritten und nach 3 Tagen fiel der erste Lichtstrahl in ihre Dunkelheit und endlich war die Öffnung so groß, dass sie hinausschauen konnten. Der Himmel war blau und eine frische Luft wehte ihnen entgegen. Also erstmal muss ich sagen, stark. Sie hat echt durchgezogen, dass sie erst nach den 7 Jahren probiert zu fliehen. Sie hat wirklich gedacht, okay, cool, ich mache das jetzt. 7 Jahre bin ich in diesem Turm. Dann habe ich meine Strafe abgesessen und dann habe ich es auch verdient, wieder rauszukommen. Und es holt sie keiner ab, statt dass sie dann, wie vielleicht andere dann so, sich selber bedauert, verzweifelt, verhungert, verdurstet, was auch immer, sagt sie, okay, ich muss was tun, also auch hier wieder eine sehr aktive, entschlossene Frau, die sagt, okay, hier ist ein Brotmesser, wir werden uns jetzt befreien. Und die Kammerjungfer und sie haben zu zweit diese Arbeit geleistet, dass sie tatsächlich sich befreien konnten, dass sie zumindest jetzt schon mal einen Lichtstrahl und mal nach draußen sehen können, was ist denn passiert. Erstmal wunderschön, blauer Himmel, frische Luft. Aber wie traurig sah ringsherum alles aus. Das Schloss ihres Vaters lag in Trümmern. Die Stadt und die Dörfer waren, soweit man sehen konnte, verbrannt. Die Felder weit und breit verheert. Keine Menschenseele ließ sich erblicken. Als die Öffnung so groß war, dass sie hindurchschlüpfen konnten, so sprang zuerst die Kammerjungfer herab und dann folgte die Jungfrau Marleen. Aber wo sollten sie sich hinwenden? Die Feinde hatten das ganze Reich verwüstet, den König verjagt und alle Einwohner erschlagen. Also, hier ist dann auch nochmal die Erklärung, warum sie keiner befreit hat. Denn es waren alle tot. Es war wohl Krieg in der Zeit. In diesen 7 Jahren ist viel passiert, die haben nichts mitbekommen und wundersamerweise, der Turm ist auch stehen geblieben und nicht eben Krieg zerstört worden. Und sie haben dann als Einzige überlebt. Also das war dann vielleicht sogar auch ihr Glück, dass sie in diesem Turm war, sonst wäre sie vielleicht jetzt auch tot. Und das ist auch wieder so ein Zeichen der Realität der erzählenden Menschen, die eben vor langer Zeit diese Märchen auch erfunden oder erzählt, weiter ausgeschmückt haben. Denn es gab natürlich immer Kriegssituationen und immer Könige, die sich mit anderen Königen einen Krieg, also die mit an einen Krieg geführt haben und dass auch eben Ländereien und zerstört wurden, Burgen zerstört wurden, Menschen getötet wurden, das war Alltag, leider, muss man sagen. Und da wurde auch wieder ein bisschen so Realität in dieses Märchen dann hineingeschrieben. Ja, die beiden Frauen sind jetzt zwar frei, aber sind alle tot. Was also tun? Sie wanderten fort, um ein anderes Land zu suchen, aber sie fanden nirgends ein Obdach und einen Menschen, der ihnen einen Bissen Brot gab. Und ihre Not war so groß, dass sie ihren Hunger an einem Brennnesselstrauch stillen mussten. Also, hier kommt der Brennnesselstrauch ins Spiel und damit mein Part für die Kräuterkunde. Brennnessel, wie sie auch steht, taugt wirklich, um seinen Hunger zu stillen. Und wenn man 7 Jahre in einem Turm war, kann eigentlich einem fast nichts Besseres passieren, als Brennnesseln zu essen. Denn Brennnesseln bringen auch erstmal wieder den Stoffwechsel in Schwung und haben einen hohen Vitamin-C-Anteil, wenn ich 7 Jahre in der Dunkelheit in einem Turm gesessen habe. Vielleicht nicht ganz so schlecht. Auch Vitamin A und ganz viel Eisen braucht man als Frau auch immer. Und Calcium, super für die Knochen auch. Und Eiweiß, denn das ist das ganz Besondere. Brennnessel hat wirklich einen hohen, hohen Eiweißanteil. Auch gerade die Samen, super, super wichtig. Also Brennnessel wächst überall. Wir sehen es als Unkraut an. Aber insgesamt, die Blätter, Stängel, die Samen, alles ist sehr, sehr wertvoll und haben einen wirklich hohen Vitamin- und Mineralstoffgehalt. Und wie gesagt, Eisen aus der Brennnessel ist auch sehr gut bioverfügbar. Das bedeutet, es kann sehr gut vom Körper aufgenommen und verarbeitet werden. Und auch die Samen, die stärken das Immunsystem, kräftigen die Konstitution, unterstützen super bei Erschöpfung und in Stresssituationen, also genau, was Marleen gerade durchmacht. Und es ist sogar blutstillend, also wirklich eine Pflanze mit sehr vielen Vorteilen und die durchaus auch nach so langer Zeit im Turm oder wenn man jetzt auch viel Arbeit geleistet hat, viel gelaufen ist und erschöpft ist, wie es hier dann steht, der Brennnesselstrauch hat die beiden Frauen gut ernährt, solange sie auf Wanderschaft waren. Als sie nach langer Wanderung in ein anderes Land kamen, boten sie überall ihre Dienste an. Aber wo sie anklopften, wurden sie abgewiesen und niemand wollte sich ihrer erbarmen. Endlich gelangten sie in eine große Stadt und gingen nach dem königlichen Hof. Aber auch da hieß man sie weitergehen, bis endlich der Koch sagte, sie könnten in der Küche bleiben und als Aschenputtel dienen. Das ist natürlich hier auch nicht das Märchen Aschenputtel, aber ein Aschenputtel ist einfach eine Asche, schmutzige Magd, die in der Küche am Herd arbeitet. Und dann haben die Brüder Grimm das wohl dann auch hier nochmal verwendet, dieses Wort. Der Sohn des Königs, in dessen Reich sie sich befanden, war aber natürlich gerade zufällig der Verlobte der Jungfrau Marleen gewesen. Der Vater hatte ihm eine andere Braut bestimmt, die ebenso hässlich von Angesicht als bös von Herzen war. Das ist natürlich klar, hier muss wieder eine Frau als Bösewichtin herhalten. Entschuldigung, ganz ehrlich, sorry, der Vater, der König, der entscheidet und wahrscheinlich der Vater, der König von dieser anderen Braut, die jetzt für diesen Prinz bestimmt ist, hat bestimmt und diese arme Frau kann gar nichts dafür, dass sie den jetzt heiraten muss. Und wer ist hier eigentlich der Bösewicht? Ganz ehrlich, bestimmt nicht die arme Braut, die überhaupt nichts dafür kann, dass sie da jetzt verheiratet wird. Und außerdem weiß die wahrscheinlich auch gar nicht, dass der ursprünglich eine ganz andere Verlobte hatte, die dann in einen Turm gemauert wurde und die der Prinz auch irgendwie nicht befreien wollte. Keine Ahnung. Natürlich ist es auch wieder im Märchen. Natürlich ist es genau jetzt dieser Hof, wo der Prinz ist und der König. Und der Prinz soll genau jetzt natürlich heiraten, als jetzt an den Hof kommt. Aber das ist natürlich für diese Erzählung dann auch wichtig, dass das alles zusammenfällt. Die Hochzeit war festgesetzt und die Braut schon angelangt. Bei ihrer großen Hässlichkeit aber ließ sie sich vor niemand sehen und schloss sich in ihre Kammer ein. Und Jungfrau Marleen musste ihr das Essen aus der Küche bringen. Als der Tag herankam, wo die Braut mit dem Bräutigam in die Kirche gehen sollte, so schämte sie sich ihrer Hässlichkeit und fürchtete, wenn sie sich auf der Straße zeigte, würde sie von den Leuten verspottet und ausgelacht. Und da muss ich auch sagen, leider auch wieder bis heute ein großes Thema bei den Frauen. Ich bin so hässlich, keiner mag mich, ich bin nicht schön genug, der findet mich bestimmt nicht schön. Und das wurde da in den vergangenen Jahrhunderten auch gepflanzt in uns, diese Konditionierung. Eine Frau muss schön sein, eine Prinzessin, die einen anderen Prinzen heiratet, die wird nur nach ihrer Schönheit gemessen und sie muss schön und repräsentativ sein. Und wenn sie vielleicht gerade nicht dem Schönheitsideal entspricht, dann hat sich die Frau hässlich gefühlt. Vielleicht war sie groß. Vielleicht hatte sie einfach markante Gesichtszüge. Vielleicht hatte sie auch einfach nur irgendwo ein Muttermal oder irgendwelche anderen Kennzeichen, die damals als hässlich einfach angesehen wurden. Und dann hat sich dieses ganze Mädchen, diese Prinzessin, diese Frau hässlich gefühlt. Und das kennen wir doch. Heute lasten genauso, vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, aber es lasten immer noch diese Schönheitsideale auf uns. Und wenn man nicht genau dem Schönheitsideal entspricht, von der Nase, von der Statur, wie meine Taille geformt ist, wie meine Brüste groß sind, weiß ich nicht was, dann, oder ich habe irgendwelche Sommersprossen, oder ich habe rote Haare und damals waren aber blonde Haare oder weiß ich nicht was, braune Haare, schwarze Haare in. Das ist wirklich sehr traurig, dass sich dann eine Frau, wie es hier steht, so hässlich fühlt, dass sie Angst hat, auf die Straße zu gehen und sich ihrem zukünftigen Bräutigam sogar zu zeigen, weil sie so Angst vor Ablehnung hat. Hallo, das ist wirklich traurig, dass auch diese arme Frau, diese Prinzessin, auch noch dann als die Bösewichtin dargestellt wird, die dann sagt, sie ist böse und hässlich. Das ist immer so typisch, dieses Schwarz-Weiß ist natürlich fürs Märchen wichtig. Wir brauchen immer die Gute und die Böse. Aber hier in diesem Märchen finde ich das ganz eindeutig, dass sie sehr stark forciert in diese Ecke gedrängt wird, dass sie die Böse sein soll, nur weil sie jetzt den Prinzen heiraten soll und nicht Marleen. Und diese arme Frau hat so viel Angst, verspottet zu werden, dass sie nicht dem Schönheitsideal entspricht. Und so viel Angst, dass sie jetzt sogar zu einer ganz krassen Entscheidung kommt. Da sprach sie zur Jungfrau Marleen. Dir steht ein großes Glück bevor. Ich habe mir den Fuß vertreten und kann nicht gut über die Straße gehen. Du sollst meine Brautkleider anziehen und meine Stelle einnehmen. Eine größere Ehre kann dir nicht zuteil werden. Also, diese Braut hat so große Komplexe und so wenig Selbstbewusstsein und so wenig Vertrauen auch in ihr Wesen, sondern wirklich nur allein auf das Äußere zurückgeworfen und sagt, ich entscheide jetzt, dass ich sogar gar nicht mal selber vor den Traualtar gehe, weil ich mich nicht aus dem Haus traue. Jetzt soll Marleen, meine Magd, mit meinen Kleidern vor den Traualtar mit dem Prinzen treten. Und natürlich die Jungfrau Marleen so, nee, das kann ich nicht machen. Ach Gott, nee, das geht doch gar nicht, sowas kann ich nicht machen. Und diese Braut, die hat ihr dann erstmal Gold angeboten, aber das will sie nicht. Und dann hat sie ihr gedroht. Ich brauche nur ein Wort zu sagen und dein Kopf liegt vor deinen Füßen. Und dann hat Marleen gesagt, ja okay, bevor ich jetzt getötet werde, werde ich das tun, was diese Braut mir sagt. Ich werde jetzt das Brautkleid anziehen und vor den Traualtar treten. Und dann laufen sie in Richtung Kirche. Und er nahm sie an der Hand, wie es hier steht. Ich habe jetzt ein bisschen gesprungen, weil ich muss nicht alles vorlesen. Also der Bräutigam hat erstmal sie gedacht, also irgendwie sieht sie ein bisschen meiner Marleen ähnlich. Naja, so schlimm wird sie dann nicht sein. Mein Vater hat mir die ausgewählt und es wird schon richtig sein. Also hier auch wieder, dass der Prinz wirklich wieder nur auf seinen Vater hört, wie es sich auch gehört als Sohn. Und sagt, okay, dann heirate ich die. Und wer weiß, die Marleen ist vielleicht ja sowieso tot in einem Also, dann heirate ich jetzt die und ach, die ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die sieht ja eigentlich aus wie Marleen. Also ist es ja eigentlich okay. Und dann nahm er sie bei der Hand und führte sie zur Kirche. An dem Wege stand ein Brennnesselbusch. Natürlich kommt er wieder vor und da sprach Marleen. Achtung, jetzt kommt Niederdeutsch. Ich kann kein Niederdeutsch. Ich gebe mein Bestes. Nämlich diese Verse sind in Niederdeutsch. Brennetel Busch so kleine, was steist du hier alleine? Ich hefte Zeit geweten, da hef ich dei ungesaden, ungebraten eten. Also Brennnesselbusch so klein, was stehst du hier allein? Ich habe von einer Zeit gewusst, da habe ich dich ungesotten und ungebraten gegessen. Und der Königssohn so, was sprichst du da? Und die so, nichts, nichts, ich dachte nur an die Jungfrau Marleen. Gehen sie weiter. Als sie an den Steg, also an die Stiege, vor dem Kirchhof kamen, sprach sie, Kargstegels brickt nicht, bünde rechte brot nicht. Also Kirchentreppe, Kirchenstiege, brich nicht, ich bin die rechte Braut nicht. Erinnert auch so ein bisschen an Aschenputtel, wenn dann diese Tauben rufen, ne? Rucke die Kuh. Und da sagt sie eben auf Niederdeutsch, auf ihrer Sprache, diese Verse. Und sie spricht dann auch mit dem Brennnesselbusch wie mit einem Wesen. Und das finde ich auch sehr schön, weil da bricht so ein bisschen das Archaische durch, dass die Menschen früher wirklich geglaubt haben, jede Pflanze hat einen Pflanzengeist. Und hier spricht Marleen mit diesem Brennnessel-Pflanzengeist. Und das finde ich auch sehr schön, weil es hier so diese archaischen Naturbezüge auch hat. Auch hier wieder fragt der Königssohn, ey, was hast du jetzt gesagt? Ah, nichts, nichts, ich habe nur an die Jungfrau Marleen gedacht. Und er ist so, hä, du kennst die Jungfrau Marleen? Ich so, nee, ich habe nur von ihr gehört. Und dann kamen sie an die Kirchentür und da sprach Marleen abermals, Kerkender, brick nicht, bünde rechte Brut nicht, also Kirchentür, brich nicht, ich bin die rechte Braut nicht. Und wieder fragt der Königssohn, was hast du gesagt? Und die so, oh nee, nix, ich habe nur an die Jungfrau Marleen gedacht. Und dann gibt er ihr als Gabe an seine Braut ein ganz kostbares Geschmeide und legte es ihr an den Hals, hakte die Kettenringe ineinander. Darauf traten sie in die Kirche und der Priester legte vor dem Altar ihre Hände ineinander und vermählte sie. Jetzt sind Marleen und der Prinz verheiratet, wobei natürlich der Prinz nicht weiß, wen er da geheiratet hat, und zurück im Schloss geht es erstmal nicht zur Party, sondern direkt wieder in die Gemächer von der ursprünglichen Braut, dieser bösen, hässlichen in Anführungszeichen. Und Marleen legt ihre Brautkleider ab und alles und zieht wieder ihren Arbeitskittel an. Aber was sie behält, ist das Geschmeide, der Halsschmuck, den der Prinz ihr um den Hals gelegt hat in der Kirche. Und als die Nacht herankam und die Braut in das Zimmer des Königssohns sollte geführt werden, so ließ sie den Schleier über ihr Gesicht fallen, damit er den Betrug nicht merken sollte. Also hier natürlich klar, es muss ja jetzt irgendwie, die Ehe muss ja vollzogen werden. Das war früher übrigens sehr wichtig, dass das Ritual dieser Hochzeitsnacht auch korrekt vollzogen wurde, dass die Braut natürlich Jungfrau und es war einfach sehr wichtig. Und deswegen ist ja logisch, die Braut, die ursprünglich für ihn vorgesehen war, die geht jetzt dann auch zu ihm ins Schlafgemach, um eben die Hochzeitsnacht zu verbringen, aber natürlich mit ihrem Schleier, weil sie nicht erkannt werden will und weil sie eben auch Angst hat, dann das sie da wieder verurteilt wird, weil sie ja so hässlich ist. Und natürlich vielleicht, dass auch der Betrug nicht sichtbar ist, ne? Dass sie im Dunkeln bleibt mit einem Schleier. Und ich weiß nicht, wie die Frau sich das vorgestellt hat, das dann jahrzehntelang durchzuziehen. Aber darum geht es ja nicht in diesem Märchen. Und dann sagt der Prinz zu dieser falschen Braut, ja, kannst du mir noch mal sagen, du hast doch da irgendwie zu einem Brennnesselbusch gesprochen, als wir auf dem Weg zur Kirche waren. Was war das denn? Ich habe das nicht verstanden, weil es war ja dieses Niederdeutsch. Und kannst du es noch mal sagen? Und dann sagt ihr natürlich so, hä, was, wie? Ich rede doch nicht mit Brennnesselbüschen. Also hier, ich rede doch nicht mit Pflanzen. Und dann sagt sie, okay, ich werde aber mal nachfragen. Denn es ist wahrscheinlich jemand anders, der es weiß. Und sie sagt dann nämlich, Mutter Ruth, na meine Magd, der mi mein Gedanken trägt. Also sie sagt, sie muss heraus zu ihrer Magd, die mir meine Gedanken trägt. Also es heißt, sie hat eine Magd und die Magd denkt für sie. Also auch hier wieder, natürlich wissen wir, warum sie jetzt die Magd fragt, weil sie ja selber nicht bei der Hochzeit war und die Frage gar nicht beantworten kann. Aber auch hier wieder, dass sie dann sagt, ich muss mal meine Magd fragen, weil die denkt für mich und dass der Prinz es auch gar nicht hinterfragt. Und das ist wieder so typisch, eine Prinzessin, die hat nicht zu denken, die hat einfach nur schön auszusehen und die Wünsche der Männer zu erfüllen, sei es des Vaters oder des Ehemanns. Und denken ist schon mal gar nicht ihr Geschäft, ne? Und deswegen muss sie jetzt auch ihre Magd fragen und der Prinz sagt auch gar nicht, hä, wieso musst du deine Magd fragen? Du hast doch die Frage gestellt. Er ist, also für ihn ist es okay, er so, ja, dann geh raus und frag deine Magd und ich warte hier auf dich. Also wirklich, wird gar nicht hinterfragt. Sie geht raus, fragt Jungfrau Marleen, ey, was hast du zu dem Brennnesselbusch gesagt? Und dann sagt sie das halt so, ne, was wir da ne, so vorhin schon gehört haben. Ich hefte tight gewaten, das hef ich die ungesaden, ungebraten eten. Und die Braut lief dann zurück und sagt, haha, ich weiß es wieder, ich weiß es wieder. Und dann sagt sie das halt. Und dann sagt der Königssohn, ja, du hast aber doch noch an der Kirchenstiege, an der Treppe, hast du auch wieder was zu dem Brennnesselbusch gesagt? Und die Prinzessin wieder so, nee, ich rede doch nicht mit einer Treppe und an einer Treppe mit einem Brennnesselbusch. Wieder dasselbe Spiel. Sie fragt wieder Marleen. Marleen sagt es ihr, sie sagt es dem Prinzen. Und der Prinz so, okay, aber du hast jetzt auch noch was an der Kirchentür gesagt. Und dann geht das Spielchen wieder los. Wieder derselbe Spruch. Wieder Marleen gefragt. Wieder geantwortet der Prinz. Und jetzt kommt der Unterschied. Jetzt sagt der Prinz nämlich, wo hast du das Geschmeide, das ich dir an der Kirchentüre gab? Also dieser Halsschmuck. Und dann sagt diese Prinzessin, Geschmeide? Schmuck? Nee. Also, da könnte ich mich dran erinnern. Also, nee, ich hab keinen Schmuck. Und er so, okay, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wenn meine Braut nicht mal mehr sich erinnert, dass ich ihr Schmuck um den Hals gelegt habe, dann ist es hier anscheinend die falsche. Und jetzt, zack, nimmt ihr den Schleier vom Gesicht und sagt, oh mein Gott, du bist so hässlich, du bist nicht die rechte Braut. Natürlich auch wieder dieses sehr deutlich grundlose Hässlichkeit. Und er so, wer bist du? Und dann sagt sie, ja, also ich bin ja deine echte Verlobte, aber ich habe mich so gefürchtet, weil du hast ja selber gesehen, ich bin voll hässlich. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse da meine Magd vorgehen, weil ich kann mich ja nicht sehen lassen. Und dann sagt der Prinz, okay, aber wo ist deine Magd? Ich will die hier sofort sehen. Und dann wird Marleen natürlich zu ihm geführt und Marleen ist total selbstbewusst, also hier wieder auch, sie ist voll badass, sie macht's hier richtig, sie ist die Protagonistin, sie ist auch die Taffe, sie ist die Aktive, sie ist diejenige, die eigentlich hier die Königin sein muss und nicht irgendjemand anders hier, weil sie ist wirklich Queen. Sie sagt nämlich dann, okay, ich bin Marleen und ich bin deine frühere Verlobte und ich habe hier auch den Schmuck um den Hals und wir sind auch übrigens echt verheiratet und deswegen sind wir jetzt Mann und Frau und du bist mein Prinz und wir sind jetzt ein Paar. Und der Prinz so, okay, cool, was machen wir jetzt aber mit dieser falschen Verlobten? Und dann haben die leider in diesem Märchen keine andere Lösung für die böse, hässliche, als sie zur Vergeltung, zu töten. Sie wird hingerichtet, ihr wird der Kopf abgeschlagen. Finde ich ein bisschen übel. Und hier muss ich auch ehrlich sagen, das gefällt mir nicht so das Ende, weil ich sehe diese zweite Verlobte einfach nur als Opfer. Sie ist überhaupt nicht böse, sie ist nicht hässlich, sie ist ein Opfer. Ein Opfer wie viele andere Frauen vor ihr auch. Und wir wissen zum Beispiel auch von einem ganz berühmten Heinrich der Achte, der mit seinen 6 Ehefrauen, wo auch Anne Boleyn, die Mutter von Elisabeth I., und auch einige andere Frauen den Tod gefunden haben. Also sie wurde ja dann auch geköpft, weil der König einfach eine andere Frau haben wollte und sich dann das überlegt hat, irgendwie Intrige. Und diese Anne Boleyn zum Beispiel, die war bestimmt auch nicht hässlich und die war bestimmt auch nicht irgendwie böse und sie hat bestimmt auch keinen Ehebruch begangen, aber sie war einfach Opfer, weil der König anders entschieden hat. Und hier ist das arme Mädchen, das als Verlobte auserwählt wurde, die keine Ahnung hatte, was da für eine Vorgeschichte ist und die einfach sich nicht so schön gefühlt hat und die vielleicht auch ihr dauernd gesagt wurde, ja, du entsprichst jetzt nicht gerade dem Schönheitsideal und naja, aber vielleicht will er dich ja doch und außerdem war es ja eine politische Entscheidung und keine Entscheidung, weil sie so schön ist und dann wird sie einfach Opfer, weil sie ist jetzt im Weg, weil der Prinz hat ja jetzt Marleen und was soll die jetzt? Und die kann ja auch nicht zurückgeschickt werden, so, keine Ahnung. Und dann wird die einfach in diesem Märchen, wie als totale Bösewichtin hier, die wird dann mit dem Tode bestraft. Aber sie hat hier nicht wie andere, wo wirklich aktiv was Böses getan haben, wie zum Beispiel bei der Gänsemarkt. Da hat diese Kammerzofe ja wirklich aktiv intrigiert und was Böses getan und außerdem dieses arme Pferd, der Falada umbringen lassen. Da kann ich so, okay, da kann man sagen, sie war wirklich ein bisschen böse und intrigant und dass sie verurteilt wird. Aber diese arme Prinzessin, die ist wirklich nur ein Opfer und wird am Ende dann auch noch getötet für nichts und wieder nichts. Aber das ist halt Märchen. Aber hier sehen wir ganz eindeutig, wie eine starke Frauenpersönlichkeit, diese Marleen, nämlich ihr Leben selbst bestimmt und am Ende auch zum Ziel kommt. Und ich finde das wieder dann versöhnlich als durchaus im Märchen nicht so selbstverständlich vorkommende starke Prinzessin. Oft ist es ja wirklich nur so, die sitzt da im Turm, bis dann der Prinz sie erlöst und küsst und ne, so keine Ahnung, sie ist immer sehr, sehr passiv. Aber Marleen ist sehr aktiv. Erstens, ganz am Anfang, dass sie dem Vater, also ihrem eigenen Vater, widersprochen hat und gesagt hat, nö, dann gehe ich halt 7 Jahre in den Turm. Ich tue nicht, was du sagst. Dann befreit sie sich selber aus diesem Turm und geht aktiv durch die Lande, ernährt sich von Brennnesseln und sagt, ich laufe jetzt so lange weiter, bis ich schaffe, dass wir hier irgendwo eine Anstellung bekommen. Sie hat auch nicht gejammert und gesagt, ich bin eine Prinzessin, ich kann doch nicht in der Küche arbeiten. Sondern so, nee, wir arbeiten in der Küche, kein Problem, ich brauche einen Job, ich muss was tun. Dann wurde sie diese Dienstmagd von der Verlobten und hat ja auch nur dann ihre Chance ergriffen und hat dann gedacht, okay, wenn die jetzt von mir will, dass ich ihr Brautkleid anziehe, ey, voll die Gelegenheit, natürlich mache ich das, ja. Heiratet den Prinzen und sagt dann auch noch, ja klar, ich bin's und hier habe ich den Schmuck und ich bin auch voll selbstbewusst und bin hier richtig, richtig tough. Also sie ist wirklich Queen. Sie hat's verdient, dass sie am Ende dann auch ihr Königreich und ihren Prinzen bekommt, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, also der Prinz ist ja nicht so richtig, ne? Also der ist eher so die schwache Persönlichkeit hier. Wir haben schon gesagt, der reitet nur um den Turm rum und sagt so, oh, da ist meine Marleen drin, aber sonst nichts gemacht. Dann ist er wieder nach Hause geritten und hat die Braut genommen, die sein Vater ihm vorgeschlagen hat. Also, ja, aber gut, wo die Liebe hinfällt und am Ende sind sie ja dann vereint und hoffentlich auch glücklich, bis sie dann sterben oder wie so schön heißt, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, das war mein etwas feministisch erzähltes Märchen. Jungfrau Marleen der Gebrüder Grimm und mit der tollen Brennessel auch, die hier eine große, tolle Rolle spielt. Und ich hoffe, dass ihr Spaß hattet an diesem Märchen und ihr könnt euch natürlich auch gerne andere Märchen wünschen. Welches Märchen soll ich einmal ein bisschen anders erzählen? Welches Märchen würdet ihr gerne mal näher untersucht, erläutert, interpretiert haben? Da bin ich offen. Schreibt mir einfach. Und wir haben ja noch ein ganzes weiteres Jahr vor uns bis zur 50. Folge. Und da werde ich noch bestimmt viele schöne Märchen erzählen, über viele tolle Kräuter berichten, über Heilpflanzen, aber auch wieder über tolle Geschichten aus der Mythologie und über Steine und magische Wesen und ganz viele wundervolle magische Dinge berichten. Jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Mai. Mai, der voller Frühlingsgefühle, grün und duftender Blüten und schönes Wetter, Sonnenschein und ganz viel wunderbare Naturwunder erleben im Wald und im Grünen. Zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Bis wir uns wieder hören, mögest du gesund bleiben.